Moin moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Schuld sagt, ich habe gesündigt. Schuld sagt, ich habe versagt. Und du darfst das gerne auf dich projizieren. Du hast gesündigt. Du hast Fehler gemacht. Du hast versagt. Und ich projiziere das auch gerne auf mich. Und mit all dem haben wir uns Gott gegenüber versündigt. Wenn du Schuld auf dich lädst, wenn du andere Menschen verletzt, wenn du lügst, wenn du Fehler machst, dann versündigst du dich gegen Gott. Und du musst einen Weg finden, mit dieser Schuld zu leben oder von dieser Schuld frei zu werden. Denn mit all dem, was du an Schuld auf dich lädst, versündigst du dich gegen Gott. Und wir wollen uns heute anschauen, wie wir von dieser Schuld frei werden können und wie du deine Schuld mit Gott bereinigen kannst. Wir sind in der Predigtserie Die Kraft der Vergebung. Wir sind genau in der Mitte der Predigtserie und damit begrüße ich dich hier im Emporio und auch im Online-Livestream und an den Microchurches. So schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute gemeinsam lernen, wie wir frei werden können von der Schuld, die auf uns liegt. Wir wollen uns das erst in der Theorie angucken und dann werden wir am Ende der Predigt ganz praktisch werden, wo wir Dinge vorbereitet haben, wo du das umsetzen kannst für dich. Und ich mache dir Mut, schon die Predigt mit einem Ohr so zu hören, dass du dir überlegst, hey, welche Schuld kannst du am Ende frei von werden? Wo kannst du am Ende einen praktischen Next Step für dich gehen, dass du in eine Freiheit hineinkommst? Das Problem an Schuld ist, dass sie dich immer unfrei zurücklässt. Wenn Schuld sagt, du hast deinen Fehler gemacht, du hast dich gegen Gott gesündigt, dann resultiert da immer eine Unfreiheit heraus. Christina hatte in der letzten Woche schon das Beispiel der Handschellen gebracht und dass diese Handschellen dich festhalten. Und ich bräuchte jetzt einmal Sophia auf der Bühne, denn diese Handschellen sind das, was der Teufel dir anlegt. Der Teufel kommt auf dich zu und sagt, wenn du sündigst, okay, dann lege ich dir Handschellen an. Und das ist, was Sünde als Konsequenz für dein Leben hat. Und dann hat der Teufel eine Leine, an der er dich halten kann. Kann er sagen, ey, so weit und nicht weiter. Und dann sagt er vielleicht, hey, ich gebe dir ein bisschen Leine, dann kannst du ein bisschen weitergehen. Aber der Teufel kann dich jederzeit wieder stoppen. Vielleicht lässt er dir sogar genug Raum zum Worshipen. Vielleicht kannst du Gutes tun und Menschen helfen. Aber sobald der Teufel sagt nein, musst du wieder kommen. Wir lesen dazu in der Bibel. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Jede Sünde in deinem Leben nutzt der Teufel, um dich gefangen zu halten. Der Teufel wird dich niemals völlig freilassen. Er gibt dir mal ein bisschen Raum, aber am Ende hält er dich immer fest. Sünde hält dich gefangen. Und wenn wir gut mit Schuld umgehen, schreibt Paulus dazu in Römer 6, Verse 6 und 7. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Gott möchte, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die Leine, die der Teufel an deiner Schuld hat, abnehmen. Und dann bist du wirklich frei. Dann kannst du gehen, danke Sophia, und dann kann der Feind zwar kommen, aber er hat keine Leine mehr, an der er dich festhält. Dann kann der Teufel nicht mehr kommen und sagen, hey, du hast aber Schuld in deinem Leben, weil er dich nicht mehr an der Leine hat. Und das ist etwas, ich mache dir Mut, wenn du das erste Mal heute hörst, dass du das für dich annimmst, dass du für dich annimmst und lernst, hey, Jesus ist gestorben, damit du frei sein kannst von Schuld. Ich lade dich ein, am Ende der Predigt gerne zum Gebetsteam zu kommen, die das mit dir im Gebet festhalten wollen. Vielleicht bist du schon seit Jahren oder Jahrzehnten Christ und sagst, Tom, das habe ich doch schon gehört, das weiß ich doch schon. Sag ich, erstens gut und zweitens möchte ich fragen, verhältst du dich auch so? Bestimmt die Freiheit, die du hast, auch dein Leben, dein Handeln? Oder lebst du immer wieder in so einer halben Freiheit, die der Teufel dir eingesteht? Bist du in Wirklichkeit noch an der Leine vom Teufel? Lebst du schon in einer Reich-Gottes-Kultur, die deinem Status in Christus entspricht? Oder bist du noch in der Sünde gefangen und eigentlich doch noch unfrei? Durch Jesus' Tod am Kreuz haben wir die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Und das ist super. Aber Jesus hat noch mehr möglich gemacht und Jesus ist für noch mehr gestorben. Jesus ist nicht nur gestorben, um dich in den Himmel zu bringen. Er starb, um die Hölle aus dir zu vertreiben. Er starb, um dich hier auf Erden von der Leine des Teufels loszumachen und in seine Freiheit zu führen. Er starb, damit du hier auf Erden eine Reich-Gottes-Kultur leben kannst. Das ist Gottes Wirkweise und das, was er sich für dich wünscht. Beim Volk Israel war es genauso. Das Volk Israel lebte in Ägypten in der Sklaverei. Und dann hat Gott ihnen versprochen, sie in ein anderes Land, in eine Freiheit zu führen. Und wenn Gott etwas sagt, dann macht er das. Er hat einen Tag gebraucht, um das Volk aus Ägypten herauszubringen. Dann war es nicht mehr in der Sklaverei. Dann war es nicht mehr in Ägypten. Und dann ist das Volk 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Denn es hat 40 Jahre gebraucht, um den Geist Ägyptens, um diesen Sklavereigeist, um die ägyptische Kultur aus dem Volk herauszubringen. Ein Tag, um das Volk Israel zu befreien, 40 Jahre, damit diese Freiheit sich implementiert. Gott gibt den Israeliten ziemlich am Anfang ihrer Reise die 10 Gebote und dort lesen wir in 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Damit sind andere Götter gemeint, Götzen. Das heißt, Gott sagt, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Recht klares, einfaches Gebot. Du sollst keine Götzen anbeten, denn ich, Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte, dass du nur mich anbetest. Nun begab sich die Situation, dass Mose irgendwann auf einem Berg war, um ein bisschen mit Gott im Austausch zu stehen. Und das Volk Israel musste warten. Es musste noch länger warten als in der Supermarktschlange. Und irgendwann wurden sie ungeduldig und haben angefangen zu murren, haben angefangen, Gott zu hinterfragen. Und irgendwann haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht. Ich habe euch ein Foto davon mitgebracht. Ich selbst war nicht dabei, aber es wird so ähnlich ausgesehen haben. Und sie haben angefangen, dieses goldene Kalb anzubeten. Das heißt, sie haben sich nicht an das Gebot, das Gott ihnen gegeben hat, gehalten. Sie haben angefangen, andere Götter anzubeten. Und Gott hat gesagt, hey, macht's nicht. Und sie haben genau das getan. Das Markante ist, dieses goldene Kalb, das sie sich gemacht haben, das ist sehr ähnlich den ägyptischen Göttern nachempfunden. Das Volk Israel hatte nach wie vor diesen ägyptischen Sklavereigeist in sich und sie haben sich die Götter gemacht, die sie kannten. Sie lebten noch nicht in der Freiheit, die Gott sich für sie gewünscht hat, sondern sie sind zurückgekehrt in ihr altes Denkmuster. Ich könnte relativ schnell nach Indien fliegen. Der Flug dauert mehrere Stunden, aber am nächsten Tag ist man dann da. Das Ding ist, wenn ich in Indien bin, erkennt wirklich jeder auf 10 Kilometer, dass ich ein Allmann bin. Das liegt auch an der Haarfarbe, aber ich kenne weder die Sprache, ich kenne nicht die Kultur, die Gepflogenheiten. Ich weiß nicht, wie man sich da verhält. Und das ist genau das, was mit uns auch ist. Gott braucht nicht lange, um uns zu retten. Gott hat dich am Kreuz schon voll gerettet. Aber Gott braucht manchmal Zeit, damit die Reich-Gottes-Kultur implementiert wird. Wenn ich Jahrzehnte in Indien leben würde, könnte ich irgendwann die Sprache, würde die Gepflogenheiten kennen. Gut, die Haarfarbe wird bleiben, aber ich hätte mehr von der indischen Kultur verstanden. Und mit Reich-Gottes-Kultur ist es genauso. Du wirst an einem einzigen Tag errettet. Wenn du annimmst, dass Jesus für dich gestorben ist, bist du gerettet. Und dann darfst du Jahrzehnte lernen und üben, in der Reich-Gottes-Kultur zu leben. Das israelitische Volk war genau auf diesem Weg. Und Gott will diesen Weg mit dir auch gehen, dass du anfängst, dich verändern zu lassen. Als Mose mit Gott im Austausch war, hat er sich irgendwann gewünscht, hey Gott, ich möchte dich mal so von Angesicht zu Angesicht sehen. So Selfie machen mit dir. Und Gott hat gesagt, würde ich wirklich gerne, kann ich aber nicht, weil du dann sterben würdest. Das gilt auch für dich und für mich. Wir würden es nicht ertragen, Gott von Angesicht zu sehen, weil Gott so heilig und einzigartig ist, dass uns das töten würde. Und Gott hat aber zu Mose gesagt, hey, weil du es bist, möchte ich etwas geben. Ich laufe an dir vorüber und dann kannst du mein Angesicht von hinten sehen. Und dann, wenn Gott etwas sagt, macht er das. Also läuft Gott an Mose vorüber. Mose sieht ihn, sieht sein Angesicht von hinten. Und Gott gibt Mose da die Möglichkeit, ganz über Reich Gottes Kultur zu lernen, indem er noch sich selber beschreibt. Gott beschreibt, wer er ist, wie er handelt und gibt Mose eine Lektion in Reich Gottes Kultur. Wir lesen in 2. Mose 34, Verse 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Ich bin der Herr, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Ich bewahre den Menschen meine Liebe über Tausenden von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, aber ich lasse sie keineswegs ungestraft zurück. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation. Was für eine Reich-Gottes-Kultur hier beschrieben wird. Gott fängt an und steigt ein und sagt, ich bin der Herr, barmherzig und gnädig. Das ist das, womit er einstieg. Das Erste, was wir bei Gott lernen dürfen, ist, er ist Gott, er ist barmherzig und gnädig. Gott möchte dir barmherzig und gnädig begegnen. Und Gnade heißt nicht, dass du nichts mehr tun musst, darfst, sollst. Gnade heißt nicht, dass du dich nicht bemühen darfst, in Reich Gottes Kultur zu leben, dass du das nicht trainieren darfst. Gnade heißt, du hast es nicht verdient, Reich Gottes Kultur zu leben. Gnade heißt, du hast nichts verdient von dem, was Gott dir schenkt. Aber weil du es bist, sagt Gott, und dir gebe ich es trotzdem. Gnade müssen wir als Geschenk verstehen. Gott spricht weiter: Ich bin langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Und wem jetzt Fragezeichen auftauchen, ich kann es verstehen. Wir waren gerade noch bei Gott, ist ja barmherzig und gnädig, und dann sagt er, ich bin langsam zum Zorn? Wieso denn jetzt zornig? Gott ist zornig wenn du in Sünde verharrst, wenn du sündigst, weil es dir nicht gut tut. Sünde beeinträchtigt dein Leben und führt immer zum Tod. Wir hatten am Anfang das Beispiel, Sünde hält dich in einer Halbfreiheit. Das heißt, Sünde tötet deine Freiheit. Sünde tötet deine Beziehung zu Gott. Sünde tötet deinen Selbstwert, deinen Respekt, den du gegenüber dir selber hast. Sünde führt immer zum Tod. Und deswegen wird Gott zornig, weil wenn Gott sieht, dass du langsam stirbst, dass du getötet wirst, ja, dann wird Gott zornig. Wenn ich ein Bild malen würde und das dann jemand anderes kaputt macht, dann würde ich auch sagen, hackt's bei dir? Dann werde ich zornig. Wenn ich in irgendetwas Energie reingebe, etwas schöpferisch kreiere und das macht jemand anderes kaputt, ja, dann werde ich zornig. Das heißt, wenn du kaputt gemacht wirst, ja, dann wird Gott zornig. Gott wird zornig, wenn du dich durch Sünde selber kaputt machst. Aber Gott hat dir auch einen Weg aufgezeigt, wie du mit Sünde umgehen kannst. Wenn du sündigst, dann bittet Gott dich einfach, dass du ihn um Vergebung bittest und dass du wieder umkehrst, dass du Buße tust. Buße heißt umkehren. Und dass du sagst, okay, ich habe gesündigt, ich will jetzt wieder in der Reich Gottes Kultur leben. Ich war mal am Autofahren auf der A7 unterwegs. Es war mal kein Stau, keine Baustelle. Es lief richtig gut. Und dann bin ich schön gefahren. Und dann kam eine Ausfahrt. Ich bin an der Ausfahrt vorbei. Und dann habe ich realisiert, dass das die richtige Ausfahrt gewesen wäre. Und bei Autobahn ist ja das Schöne. Dann darf man also weiterfahren zur nächsten Ausfahrt. Dann darf man dann einmal irgendwie über die Autobahn rum, wieder rüber. Und dann darf man ja die gleiche Strecke zurückfahren. Hat man alles schon gesehen. Ist richtig gut. Und dann kann man die richtige Ausfahrt nehmen. Und das wünscht Gott sich dir, dass du so mit deiner Schuld umgehst. Dass du sagst, hey Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich kehre wieder um. Und ich möchte wieder Reich Gottes Kultur leben. Wenn du hingegen sündigst und weiter sündigst und weiter sündigst und weiter sündigst und immer weiter sündigst, ja, dann wird Gott zornig, weil es dich tötet. Dann wird Gott zornig, weil es dir nicht gut tut und weil du dein Leben verlierst. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du Leben bekommst. Also Gott wird zornig, wenn du in Sünde verharrst und wünscht sich gleichzeitig, dass du Sünde bekennst, Buße tust und dann will er dir gnädig und barmherzig sein. Das war die erste Message. Gott ist barmherzig und gnädig. Das gibt er nicht auf. Gott spricht weiter über sich. Über tausende von Generationen hinweg bewahre ich den Menschen meine Liebe. Gerade redet er noch vom Zorn. Aber er macht gleichzeitig Mut. Bei all dem, was die Menschheit an Sünde begangen hat, bewahrt er seine Liebe. Und hey, über tausende Generationen hinweg, damit bist du gemeint. Über tausende von Generationen, da gehörst du zu. Das heißt, Gott bewahrt seine Liebe zu dir. Und er sagt, ja, ihr Menschen, vielleicht auch du hast viele Fehler gemacht, aber meine Liebe zu dir habe ich bewahrt. Ich habe meine Liebe zu dir bewahrt. Das ist eine super krasse Zusage. Und Gottes Liebe bewahren heißt auch, dass Gott seinen Segen über dir ausspricht. Und Gottes Segen ist immer stärker als der Fluch des Teufels. Gottes Segen ist immer stärker als der Fluch des Teufels, weil er seine Liebe für dich bewahrt. Wir wollen uns das Beispiel Abraham anschauen. Abraham war ein Mensch mit großen Segensverheißungen. Abraham wurde verheißen, dass er ein Land erben wird, dass seine Nachkommen zahlreich sein werden. Das sind große Segensverheißungen. Und gleichzeitig war Abraham ein Mensch wie du und ich mit Sünden. Abraham hat mit einer Frau geschlafen, die nicht seine eigene war, hat seine Ehefrau verraten. Und dennoch sehen wir, dass die Verheißung, die Abraham bekommen hat, dass die wahr werden. Die Israeliten bekommen das verheißene Land und werden zahlreich, weil Gottes Segnungen größer sind als die Flüche des Teufels. Das heißt, du darfst auch für dich annehmen und größeren Segen aussprechen. Sünde hat Konsequenz. Das ist so. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Ich hatte gestern Abend einen guten Abend mit meiner Small Group. Ging ein bisschen länger, sag ich mal. Die Konsequenz habe ich heute Morgen gemerkt. Das ist mit Sünde auch so. Aber Gottes Segen ist größer. Gottes Segen ist stärker als der Fluch des Teufels. Gott sagt weiter, ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Ey, das sind die Good News, das haben wir gerade gelernt. Gott vergibt dir. Aber ich lasse sie keineswegs ungestraft. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation. Wir hatten gerade schon, dass Schuld Konsequenzen hat. Und das ist genau das, was hier geschrieben steht. Schuld hat Konsequenz. Und das, wie deine Vorfahren sich verhalten haben, das hat Konsequenzen. Und gleichzeitig, wie du dich verhältst, kann Konsequenzen auf deine Kinder und deine Enkel haben. Du kannst dich von deiner Familie nicht trennen. Du kannst in ein weit entferntes Land ziehen, du kannst nie wieder Kontakt zu denen aufnehmen, aber du bleibst trotzdem familiär verbunden. Du hast die DNA von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Du hast wie du erzogen wurdest, das geistige Erbe. Diese Verbindung besteht, die kannst du nicht trennen. Du kannst sagen, das möchtest du nicht, aber erstmal besteht es. Und du wirst es nicht lösen können. Du bleibst Kind deiner Eltern. Und das heißt auch, dass das, wie die sich verhalten haben, deine Eltern, deine Großeltern, das kann Auswirkungen darauf haben, wie du lebst. Und das ist erstmal, könnte man sagen, ziemlich ungerecht, weil ich habe da ja gar nichts für gemacht. Also ich war da noch gar nicht auf der Welt, wo die vielleicht Sachen verbockt haben, die mich jetzt beeinflussen. Aber es gibt einen Weg, damit umzugehen. Das Erste ist, wir müssen erkennen, wo das vorliegt. Wir reden dann von sogenannten Generationsflüchen. Das heißt, wo der Fluch des Teufels, Auswirkungen, Konsequenzen von Sünde sich über mehrere Generationen hinweg erstrecken. Es gibt Anzeichen daran, wo man solche Generationsflüche erkennen kann. Das sind zum Beispiel Wiederholungseffekte. Ich möchte als Beispiel aus der Familie meiner Mutter berichten. Dort gab es über mehrere Generationen an verschiedenen Stellen mehrere Onkel, Tanten, Großeltern gescheiterte Ehen, wo nach wenigen Jahren die Ehen gescheitert sind und in Streit und Zwietracht geendet sind. Und das ist ein typisches Anzeichen für einen Generationsfluch, weil es sich immer wiederholt. Es betrifft nicht nur ein Kind, es betrifft dann mehrere Kinder von den Eltern, vielleicht noch eine andere Tante und Verwandte. Meine Eltern sind dann hingegangen vor ihrer Hochzeit und haben ganz bewusst gesagt, der Segen Gottes ist stärker als der Fluch des Teufels. Und sie haben das ganz bewusst ausgesprochen und sind mittlerweile seit über 33 Jahren glücklich verheiratet. Ein weiteres Anzeichen für Generationsflüche können negative Vorzeichen sein. Es gibt manchmal Startbedingungen für dein Leben, die sind richtig mies. Wie so eine Straße, die so richtig viele Schlaglöcher hat. Vielleicht noch mehr als die Hamburger Straßen. Vielleicht sieht deine Lebensstartbahn so aus. Und wir wissen alle, auf so einer Straße wirst du nicht gut fahren können. Das kann ganz oft sein, sehen wir das oft, wenn deine Eltern Alkoholiker waren oder drogenabhängig. Kinder solcher Eltern werden selbst oft alkoholabhängig, kommen teilweise schon drogenabhängig zur Welt. Das kann sich auch daran zeigen, dass wenn du selbst ganz viel Gewalt erlebt hast, dass du dann auch Gewalt ausübst. Auch negative Vorzeichen von dem Verhalten deiner Vorfahren können ein Anzeichen für Generationsflüche sein. Generationsflüchen können sich ausdrücken in Krankheiten, die sich immer wieder fortsetzen, in einer Religiosität, die Generationen übergreift, in Jähzorn, Sucht, in Unfällen, in Depressionen, Scham, Scheidung und Ähnlichem. Es gibt verschiedenste Generationsflüche und ich möchte dir Mut machen, dass du den größeren Segen Gottes für dich in Anspruch nimmst. Mose hat uns beigebracht, wie wir mit einem solchen Generationsfluch umgehen können. Ich hatte vorhin schon kurz die Geschichte erzählt, als das Volk das goldene Kalb angebetet hat. Und Mose war nicht dabei. Das heißt, Mose hätte sagen können, ja Gott, also die da das goldene Kalb anbeten, ne, da kannst du mal richtig deinen Richterhammer schwingen und dann machen wir zu zweit weiter. Das ist auch super. Hat Mose aber nicht getan. Mose ist zu Gott gegangen. Und wir lesen dann, was er gesagt hat. In 2. Mose 32 steht, aber Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, dass du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Jakob, denen du geschworen hast, ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Mose war nicht dabei, hätte einfach nichts machen können. Aber er hat ganz bewusst gesagt, hey Gott, bitte vergib diesem Volk die Schuld. Er hat um Vergebung, um Versöhnung bei Gott gebeten und dann hat er den größeren Segen Gottes ausgesprochen. Er hat an die Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob erinnert, hat an die Verheißung erinnert, die Gott ausgesprochen hat über dem Volk Israel und hat so diesen Fluch abwenden können. Die Konsequenzen, dass das goldene Kalb angebetet wurde, die sind nicht eingetreten, sondern es heißt, da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Der Fluch der Schuld hat sich nicht verwirklicht, weil der Segen Gottes immer größer ist. Ich möchte dich einladen, genau so mit den Generationsflüchen in deiner Familie umzugehen. Dass du anfängst, stellvertretend um Vergebung zu bitten. Das heißt nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Du warst vielleicht noch gar nicht auf der Welt, als die Menschen gelebt haben. Aber das heißt, dass du benennst, hey, da ist Unrecht passiert. Vielleicht ist auch dir selber da Unrecht passiert. Das heißt, dass du sagst, Gott, das Handeln war nicht in Ordnung und daraus gibt es Konsequenzen. Und dann darfst du die Vergebung Gottes für die Situation annehmen und darfst den größeren Segen Gottes aussprechen über diese Situation. Du darfst den Fluch brechen im Jesu Namen und darfst den größeren Segen Gottes für dich annehmen. Wir haben einen jungen Mann in der Kirche, der genau das erlebt hat und das möchte er gerne mit euch teilen.
Hey liebe Church, mein Name ist Dennis, ich komme aus Stade und wollte mit euch meine Erfahrungen im Bereich Generationsflüche oder Familienflüche genannt teilen. Dazu muss ich als erstes sagen, dass ich bei dem Thema bis vor kurzem noch so ein bisschen mit den Augen gerollt habe und gesagt habe, ja, gibt es bestimmt, aber hey, bei mir doch bestimmt nicht. Ja, dann kam der Gipfel wieder Anfang Februar diesen Jahres und Gott hat gesagt, nee, mein Sohn, auch bei dir. Und leider noch im Bereich, der ein bisschen sensibel ist, Finanzen. Einmal kurz, wie es bei uns in der Familie ausschaute. Also wir waren jetzt nicht in Armut, aber auch nicht in Reichtum. Ich würde sagen, mittlerer Standard eben, den man so kennt in der Gesellschaft. Ich habe eine Playstation gehabt, konnte mir irgendwas zum Anziehen kaufen, wir haben nur noch zu essen gehabt. Aber man hat nie irgendwie was mal an die Seite gepackt, auf etwas hingespart oder wenn das außerplanmäßig gewesen wäre, dann wäre es doof gewesen. So habe ich dann auch gelebt. Ich werde nicht sagen von der Hand in den Mund, aber das trifft es dann doch schon irgendwo, ja, in dem Bereich. Letztendlich, bestes Beispiel, haben ist besser als brauchen, warum zwei Liga nur noch drei haben kannst. Und da war dann eben halt beim Pep Free Day so ein Input, der über Familienpflicht und anderem auch dann ging. Und da hat er ganz klar gesagt, hey, das ist ein Thema, da müssen wir ran. Und tja, da sind wir auch noch ran. Als ich dann angefragt wurde bezüglich dieses Videos, ob ich über Generationsspiele sprechen kann, wie der Zufall es will oder wie Gott es so will, habe ich an dem Morgen dann gerade zwei Kreditkartenkonten gesperrt, habe zwei Karten zerschnitten und habe gesagt, hey, ich muss meinen Teil dazu beitragen und ich bin dankbar dafür, weil ich einfach jetzt schon angefangen habe, Dinge zu ändern. Ja, das heißt einfach Jahresplanung angenommen, in Angriff genommen. Jetzt auch für Urlaube dann eben Limits gesetzt. Das habe ich früher nie gemacht und habe dann immer einfach gesagt, okay, hey, mal gucken, was der Urlaub so bringt. Ne? Das passt schon irgendwie alles immer. Hat's auch. Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich das Prinzip. Wie weise werden Ressourcen und da bin ich gerade bei. Und dafür bin ich gerade dankbar.
Wir lesen in Galater 3, 13 und 14. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Ja, es mag sein, dass auf deiner Familie ein Generationsfluch liegt. Aber wir können lesen, dass Jesus zum Fluch geworden ist, dass Jesus sich hat verfluchen lassen, und zwar mit dem Fluch, der auf dir liegt, mit dem Fluch, der deine Generation, deine Familie betrifft. Mit diesem Fluch hat Jesus sich belegen lassen, damit du in göttlicher Freiheit leben kannst. Du darfst das für dich annehmen und Flüche im Jesus Namen brechen, weil er gesagt hat, ich lass mich für dich verfluchen. Und weil Jesus sich verfluchen hat lassen, kannst du anfangen, eine Reich Gottes Kultur zu leben. Ja, wir haben Schuld auf uns geladen. Und ja, Schuld hat Konsequenzen, aber Gott ist gnädig. Wir haben es nicht verdient, aber er schenkt uns trotzdem, dass Beziehung mit ihm möglich ist. Und er möchte dich daran trainieren, in eine Reich Gottes Kultur hineinzuwachsen. Vielleicht liegen Generationsflüche auf deiner Familie. Aber du kannst daran festhalten, dass Gottes Segen immer stärker ist als der Fluch des Teufels. Wenn du Schuld hast, darfst du Buße tun, umkehren und dann ist Gott dir barmherzig und gnädig. Wir haben jetzt gleich eine Zeit der Reflexion, wo du für dich selber fragen kannst, wo hast du so eine Schuld in deinem Leben, von der du umkehren willst? Wo hast du vielleicht einen Generationsfluch, den du hier und heute brechen willst? Wir haben da drei Stationen für vorbereitet. Das erste ist das Abendmahl. Das nehmen wir heute nicht gemeinsam, das kannst du für dich einnehmen, um dich an den Gnadenbund zu erinnern. Das Abendmahl steht dafür, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, für dich am Kreuz zum Fluch geworden ist und dir gnädig begegnet. Das ist das Erste. Du kannst als Zweites einen Tausch am Kreuz machen. Wir haben hier ein Kreuz vorbereitet, da liegen Zettel. Du kannst auf diese Zettel deine Schuld schreiben. Vielleicht einen Generationsfluch, der auf deiner Familie liegt. Dann kannst du das im Gebet Gott abgeben, kannst deinen Zettel zerreißen und in die Mülleimer schmeißen. Alles, was in diesen Mülleimern landet, wird entsorgt und so will Gott auch deine Schuld entsorgen. Und dann mache ich dir Mut, noch eine Minute länger am Kreuz zu bleiben und den größeren Segen Gottes für dein Leben aufzuschreiben. Dass du einen Zettel nimmst, den Segen Gottes aufschreibst und diesen Zettel nimmst du mit nach Hause. Denn Gottes Segen ist stärker als der Fluch des Teufels. Und als drittes haben wir das Gebetsteam, das dich auch heute salben möchte. Ganz besonders vielleicht, wenn du Generationsflüche in deinem Leben entdeckt hast, darfst du da hinkommen und dich einmal mit dem Salböl salben lassen. Ich möchte noch gemeinsam mit euch beten und ganz besonders für diejenigen, die Generationsflüche festgestellt haben. Lasst uns gemeinsam die Augen schließen und wenn dir gerade klar geworden ist, dass in deiner Familie ein Generationsfluch herrscht, dann mache ich dir Mut, die Hand zu heben, gerne auch online. Es geht nicht darum, dass ich dich sehe, sondern dass die unsichtbare Welt es sieht und dass der Teufel weiß, oh, dieser Generationsfluch ist hier und heute gebrochen. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Freiheit schenkt. Ich danke dir, dass du für uns zum Fluch geworden bist am Kreuz. Und ich rufe deine Freiheit über jeden Einzelnen, der an dieser Celebration teilnimmt, aus. Ich breche in deinem Namen alle Generationsflüche, die hier sind. Ich breche in deinem Namen jeden Fluch und spreche den größeren Segen von dir aus. Ich spreche deinen größeren Segen an Gesundheit, deinen größeren Segen an Ruhe und an Frieden, deinen Segen an gesunden Ehen. Spreche ich aus über uns, damit wir in deine Verheißung hineinkommen. Die Verheißung, die du gegeben hast.